Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Weltgruppe. Hallo Herr Alexander, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, danke schön für die Einladung.
Ja, es ist das allererste Mal, dass Sie hier bei uns in der Sendung zu Gast sind. Und ich muss erst mal eine Frage loswerden, die frage ich mich immer, wenn ich Sie zum Beispiel als Gast in Talkshows sehe und wenn Ihr Name eingeblendet wird. Sie haben ja, Robin Alexander, einen Nachnamen, der auch als Vorname funktioniert. Und ich weiß von einem Kollegen, bei dem das ähnlich ist, dass da ganz oft beide Namen verwechselt werden. Also ist es bei Ihnen auch so, dass Sie öfter unfreiwillig Alexander Robin sind?
Ja, ich muss auch immer beide meine Namen an den Briefkasten schreiben, weil ich tatsächlich immer Herr Robin auch so bekomme. Das ist aber besser geworden. Als ich Kind war im Ruhrgebiet, hieß niemand außer mir Robin. Und ich habe immer Robin Hood-Witze mir anhören müssen. Bis zum Fall der Mauer. Der wurde nämlich von dem ARD-Journalisten Robin Lautenbach kommentiert oder berichtet. Und danach wussten alle, auch Männer dürfen Robin heißen.
Sehr gut. Und seit Sie auch viel im Fernsehen zu sehen sind, ist es vielleicht dann auch klar, dass es eben nicht Alexander Robin, sondern Robin Alexander ist.
In der Tat.
Ja, das erste Mal hier in der Sendung. Schön, dass Sie da sind. Wir diskutieren gemeinsam über die Themen des Tages. Und es ist jetzt offiziell, ab 15 Uhr werden die Ampelverhandlerinnen und Verhandler den Koalitionsvertrag vorstellen. Darüber sprechen wir natürlich. Und die Corona-Situation, die wird uns auch begleiten. Seit heute gilt das neue Infektionsschutzgesetz. Das haben Bund und Länder ja letzte Woche schon beschlossen, auf den Weg gebracht. Und unter anderem gilt jetzt 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln. Heute Morgen im Bus, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass es ein bisschen leerer war als sonst. Liegt vielleicht daran, dass einige Sorge vor Kontrollen haben, lässt sich aber natürlich nicht sicher sagen. Und es gilt jetzt aber auch 3G am Arbeitsplatz. Wie handhaben Sie das denn bei der Welt, Herr Alexander? Wird da jeden Morgen am Eingang kontrolliert?
Ja, also der ganze Verlag hat diese Regel, dass man seinen Impfstatus sogar auf den Hausausweis geladen bekommt. Und wenn man keinen Impfstatus hat, muss man jeden Tag einen Test vorzeigen. Und da wir sowieso eine Security haben, weil wir auch oft auf so Listen auftauchen von schlimmen Menschen im Internet, gucken die sich das an, ja.
Nicht schlecht, klingt ziemlich konsequent und ja, viel Homeoffice wahrscheinlich auch jetzt wieder angesagt.
Ja, auch da, wir haben die Regel von jeder Abteilung darf immer nur 20% vorhanden sein, was in meinem Fall lustig ist, weil wir 5 Leute in der Chefredaktion sind und das heißt, wenn ich zur Arbeit komme, dann kann Ulf Borschardt nicht zur Arbeit kommen, mein Chef, und deshalb bin ich, glaube ich, im Moment werde ich ziemlich viel zu Hause sein.
Also wieder viel Zoom, viel Teams, viel Skype. Das neue Infektionsschutzgesetz löst ja die epidemische Lage nationaler Tragweite ab. Die läuft heute aus. Und das Ziel dieses neuen Gesetzes ist es ja eben ganz klar, die Zahlen runterzubringen, möglichst schnell. Die Inzidenz hat heute das erste Mal die 400er-Marke überschritten. Und es gibt sehr viele Stimmen, die sagen, eigentlich reichen diese neuen Maßnahmen jetzt schon nicht mehr. Was sagen Sie dazu? Reichen die?
Na, die Zahlen steigen ja. Und zwar die Infektionszahlen und es steigen auch die Zahlen, die Belegung der kritischen Betten in den Intensivstationen. Und das deshalb bisher funktioniert das alles noch nicht.
Ja, da sind Sie auf einer Linie mit der noch amtierenden Bundeskanzlerin. Es wird berichtet, dass Angela Merkel diese ganzen Maßnahmen ja wirklich nicht genug sind, um die Lage in den Griff zu kriegen. Und sie hat gestern unter anderem deshalb Vertreterinnen und Vertreter der Ampelparteien zu sich ins Kanzleramt einbestellt. Da wurde berichtet von Limousinen, die da vorgerollt sind. Es ist nicht klar, was da im Wortlaut gesagt wurde, aber es ist klar, dass sie denen wahrscheinlich ins Gewissen geredet hat. Sie äußert sich aber gleichzeitig ziemlich wenig öffentlich. Also sie haut jetzt nicht groß auf den Tisch, obwohl sie ja jetzt nur noch geschäftsführend im Amt ist und eigentlich nichts zu verlieren hätte, oder?
Dazu muss man wissen, dass die Ampel ihr die Corona-Politik wirklich aus der Hand genommen hat. Also die haben gesagt, wir haben jetzt eine neue parlamentarische Mehrheit und wir stellen, das waren dann 3 Abgeordnete, die das gemacht haben, schon jetzt vor, wie wir uns das in der Pandemie vorstellen, also bevor die Ministerien verteilt sind und so weiter. Und als Frau Merkel anmerkte oder anmerken ließ, dass sie bestimmte Dinge anders sieht, hat ihr Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, ziemlich hart gesagt, sie überschreite ihre Kompetenzen. Und sowas kann der parlamentarische Mehrheit machen, aber da gilt dann der alte Satz des amerikanischen Elefanten im Porzellanladen, if you break it, you own it. Also das ist jetzt die Corona-Politik der Ampel.
Ich würde gerne noch mal einen O-Ton einspielen von Merkel aus dem März 2020. Ich meine, Sie haben jetzt gerade argumentiert, ja, sie kann gerade eigentlich nicht mehr handeln. Trotzdem, ja, damals klang sie so.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Und diese Formulierung, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, die wird immer wieder zitiert. Und dieser Nachdruck, der da drin liegt, egal ob er jetzt von Angela Merkel kommt oder von jemand anderem, der fehlt mir gerade.
Ja, das sehe ich genauso. Und ich finde, wenn die Ampel das gemacht hat, wie ich gerade erklärt hat, dann müsste Olaf Scholz diese Rolle spielen. Ja, dann müsste Olaf Scholz uns sagen, was er denkt und wie ernst die Lage ist. Und das wird sträflich unterlassen. Olaf Scholz sagt, hat dazu lange gar nichts gesagt. Dann war er auf einem Fest der Kollegen der Süddeutschen Zeitung und wurde gefragt, wie er das sieht mit einer Impfpflicht für besondere Berufsgruppen. Und dann sagte er, er freue sich, dass die Debatte jetzt begonnen hat darüber. Und das ist ehrlich gesagt ein dicker Hund, weil das hat Frankreich vor 6 Monaten eingeführt. Also wir führen die Debatte in Europa seit einem halben Jahr. Was Scholz eigentlich meinte, ist, er freut sich, dass sich jetzt die FDP bewegt. Aber das ist für einen Kanzler zu wenig. Da muss er jetzt wirklich eine Führung ausüben.
Gleichzeitig könnte man ja auch sagen, wenn Angela Merkel jetzt eben nur noch knappe 2 Wochen wahrscheinlich geschäftsführend im Amt ist, dann hat sie ja trotzdem nichts zu verlieren. Sie hat natürlich aber trotzdem zu verlieren, dass dieses Land in eine noch tiefere Krise gerät. Also Sie haben sie ja lange beobachtet. Sie haben auch ein Buch über sie geschrieben, auch über das Ende der Merkel-Ära. Das heißt Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Klingt ziemlich dramatisch, aber Sie sind sozusagen nah dran. Würden Sie ihr nicht zutrauen, dass sie da jetzt nochmal das Ruder versucht rumzureißen und zu sagen, ist mir jetzt egal, ich handle jetzt, weil ich muss, ich bin hier noch in der Verantwortung?
Das hätte ich ihr zugetraut und ich hätte das auch richtig gefunden, aber sie hat es nicht getan. Also sie hat ja nach dieser Ministerpräsidentenkonferenz, die ihr die Ampel ja erst nach 2 Wochen Verzögerung zugestanden hat. Die Ampel wollte ja eigentlich die Pandemie ohne Ministerpräsidentenkonferenzen bearbeiten. Dann gab es die doch. Und Merkel hat deutlich vermittelt, dass sie dieses Auslaufen der Epi-Lage, also das heißt eigentlich nationale epidemiologische Lage, Notlage von nationaler Tragweite, genau. Entschuldigung.
Alles
also
gut,
diese,
das ist auch kompliziert.
Also dass diese sozusagen Lage ausläuft, das war gestern und Merkel hält das für einen fatalen Fehler. Aber ich hätte richtig gefunden, dass sie als Kanzlerin dann sagt, ich stelle es mir anders vor und so. Und das hat sie nicht gemacht. Also sie hat nur vermittelt, dass sie es falsch findet, wie es die Ampel macht.
Aber was denken Sie als Merkel-Beobachter, was sind denn die Gründe dafür? Weil sie ja doch, klar, sie ist nicht bekannt als jetzt beherzte Durchgreiferin sofort. Aber wenn sie ja für sich da zu einem Schluss gekommen ist, warum macht sie es nicht?
Da spielt, glaube ich, etwas anderes rein, was ihr auch sehr wichtig ist, weil sie legt großen Wert darauf, dass dieser Übergang von einer Regierung zur anderen sehr einvernehmlich verläuft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Neulich war der große G20-Gipfel in Rom. Da ist sie hingeflogen. Olaf Scholz war auch da als Finanzminister, aber sie hat ihn dann mitgenommen in ihre bilateralen Gespräche mit dem amerikanischen Präsidenten, mit dem türkischen Präsidenten und so weiter. Also sie hat da international das Signal gesendet, obwohl das Kanzleramt sozusagen die Partei wechselt, gibt es eine Kontinuität in der deutschen Politik. Und das ist international sehr beachtet worden, weil das ja in vielen westlichen Gesellschaften ist man ja so zerstritten, dass das gar nicht mehr geht. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass Donald Trump Joe Biden mitgenommen hätte. Er hat ja bis heute seinen Wahlsieg nicht mal anerkannt. So, und ich glaube, dass Merkel das wahnsinnig wichtig ist, dieses, was die Amerikaner sagen würden, Transition, so vorbildlich zu gestalten. Und deshalb will sie nicht in den Dissens mit Scholz gehen. Zahlt dafür aber, meiner Meinung nach, jetzt bei Corona auch einen Preis.
Vorhin wird bei Ihnen auch so gewesen sein, zu Hause oder wie auch immer Sie uns hören, bei Ihnen auch, Herr Alexander, bei mir natürlich auch. Die Eilmeldung kam im Sekundentakt, als dann endlich klar war, wir haben einen Koalitionsvertrag, also ich hätte jetzt fast gesagt Habemus-Koalitionsvertrag. Ab 15 Uhr ist es soweit, da wollen die Ampel-Verhandlerinnen und Verhandler ihren fertigen Koalitionsvertrag präsentieren auf einer Pressekonferenz. Und ich fand es lustig, auf Twitter haben sehr, sehr viele Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten auch sofort geschrieben, dass es um 15 Uhr dann jetzt wirklich soweit ist. Also da hat man gemerkt, wie gespannt alle auf diesen Moment gewartet haben, diesen Moment der Wahrheit, könnte man fast schon sagen. Wie ging es Ihnen denn da? Haben Sie da auch so eine seltsame Gespanntheit, vielleicht auch so ein freudiges Kribbeln dabei?
Na, ich habe mich gefreut, dass Sie das nicht um 12 vorstellen, weil dann hätte ich ja Schwierigkeiten, jetzt hier so nett mit Ihnen zu plaudern. Aber natürlich interessiert mich das, das ist auch wichtig, wobei das ist auch so ein bisschen so eine deutsche Schriftgläubigkeit. Also diese Koalitionsverträge werden immer länger, dieser soll etwas kürzer werden als der letzte. Ich glaube, der letzte hatte 187 Seiten, wobei ja das Wesentliche in diesen Legislaturperioden immer gar nicht drinsteht. Also weder stand da etwas drin von Flüchtlingskrise noch von Corona. Gut, das konnte man nicht vorplanen, aber auch Abschaffung der Wehrpflicht stand nicht im Koalitionsvertrag. Ausstieg aus der Atomenergie von Merkel stand nicht in, also die Idee, dass man sozusagen 4 Jahre vorplanen könnte, ist schon ganz oft widerlegt worden, wird aber immer wieder versucht.
Jetzt ist es ja so, neben den Dingen, die Sie jetzt oder neben den Themen, die Sie angesprochen haben, dass seit ein paar Tagen auch so halbgare Kabinettslisten kursieren. Da kam jetzt auch gerade noch mal neue Meldungen. Also laut Medienberichten, der Spiegel hat es schon, bekommt die FDP möglicherweise zum Beispiel die Ministerien Finanzen, Justiz, Verkehr und Bildung. Verkehr haben wir gerade beide ein bisschen überrascht geguckt, als wir das gehört gesehen haben. Ich musste aber gleichzeitig bei diesen Listen, die ja jetzt ein paar Tage schon im Umlauf sind, ziemlich schmunzeln, denn das war zum Teil fast wie so ein Clickbaiting, was die Medien dann draus gemacht haben. Also so eine Schlagzeile mit, das ist die geheime Kabinettsliste, einer wird es auf jeden Fall, und mit einer war dann Olaf Scholz als Kanzler gemeint oder so. Wie gehen Sie als Politikjournalist denn jetzt in diesem Moment auch noch, wo wir einfach wirklich noch keine Klarheit haben, mit solchen Listen um, auch mit diesen neuen Meldungen, dass die FDP jetzt vielleicht auch das Verkehrsministerium bekommt?
Das mit dem Verkehrsministerium, das ist wirklich interessant, weil das Verkehrsministerium ist ja ein Kernbereich, wo etwas passieren muss, wenn es mit der Reduktion von CO2 klappen soll. Ne? Da der Verkehr ist da bisher überhaupt noch, da haben wir gar keine Fortschritte gemacht. Und dass die Grünen das nicht nehmen, ist bemerkenswert. Und das ist schon angedeutet worden in den letzten Tagen, wenn Sie sich angeschaut haben, was Frau Baerbock sagte. Die hat immer gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die für Klima verantwortlich sind. Und die haben Angst, dass die Ampel nicht das einhält, was sie verspricht, und dass sie dann alleine verantwortlich gemacht werden. Ich glaube, das ist eine groteske Fehlkalkulation. Weil wenn die Reduktion von CO2 nicht gelingt im Verkehr, dann wird man nicht sagen können, die böse FDP ist es gewesen. Da werden die Grünen trotzdem verantwortlich sein. Und es ist ja so, da sind ja die Regeln geändert worden. Nach dem letzten Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung das angepasst. Da muss jetzt jeder Sektor einmal im Jahr Bilanz ziehen. Das heißt, einmal im Jahr wird es eine Bilanz geben und da muss vorgerechnet werden, was ist erreicht worden, was ist nicht erreicht worden. Und ich glaube, da werden die Grünen mit ihrer Stammklientel noch große Gespräche führen müssen.
Wir werden hoffentlich bald Klarheit haben. Vielleicht stimmt es ja auch nicht. Wie gesagt, ist vielleicht noch eine Spekulation. Der Spiegel berichtet aber auch, dass es einen Posten gibt, den niemand so richtig offensichtlich haben will. Auch das nochmal, will ich nochmal betonen, ist noch nicht gesichert. Aber es geht ums Gesundheitsministerium. Das wäre doch jetzt, würde ich einfach mal spontan sagen, eigentlich ein Amt, mit dem man jetzt auch ziemlich schnell, ziemlich konkret, ziemlich viel reißen könnte, oder?
2 Ministerien sind herumgereicht worden wie eine heiße Kartoffel, Gesundheit und Verteidigung. Und das gilt im politischen Berlin als schwieriges Pflaster, Verteidigung immer schon, Gesundheit seit dieser Pandemie. Und ich finde, das geht so aber nicht, weil das sind beides Baustellen. Gesundheit ist ja selbsterklärend, warum das jetzt wichtig ist, aber auch Verteidigung ist, das ist fundamental wichtig für unsere Demokratie, dass wir da ein vernünftiges Verhältnis zu unseren Soldaten wieder gewinnen. Und dass die Ampelparteien da, ich sag mal, keinen Bock drauf haben, das geht nicht. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Und jetzt landen die wahrscheinlich beide bei der SPD. Aber wenn man Kanzlerpartei sein will, dann muss man halt auch schwierige Aufgaben machen. Und ich finde, da sind die jetzt gefragt.
Dabei gibt es ja sogar von der SPD Politiker, die auch beim Thema Gesundheit sagen, ja, ich würde es machen. Also Karl Lauterbach hat ganz konkret signalisiert, ich bin dafür. Der ist jemand, der liest die neuesten Studien, der ist up to date, der hat eine Leidenschaft fürs Thema und auch für die Sache. Für die Menschen habe ich das Gefühl auch. Also der will wirklich auch einen Weg aus der Pandemie finden. Zumindest nehme ich ihm das ab. Warum dann nicht er?
Karl Lauterbach hat das schon bei der letzten Koalitionsverhandlung nicht bekommen. Er hat das damals verhandelt mit Jens Spahn. Da ging das Ressort an die Union. Und Lauterbach ist ein Mensch, der polarisiert. Aber tatsächlich, ich stimme Ihnen zu, ich finde, er ist von tiefer Fachkenntnis geprägt. Und vor allen Dingen hat er so einen sehr sachorientierten Impetus. Also der tut einfach Dinge, die er für richtig hält. Damit macht man sich aber natürlich auch nicht nur innerparteilich, aber auch innerparteilich Ärger. Und er ist nicht der populärste Sozialdemokrat. Ich bin gespannt, ob die um den herumkommen. Wenn sie ihn raushalten wollen, werden sie, glaube ich, die Frauenkarte ziehen.
Wir sind gespannt. Mich würde noch interessieren, wie Sie als politischer Beobachter mit dem Koalitionsvertrag dann umgehen, wenn er da ist. Also verkrümmeln Sie sich sofort irgendwie in der Ecke und lesen den von vorne bis hinten durch? Oder teilen Sie sich das auf in der Redaktion? Also wie ist
beides. Also wir haben natürlich Fachredakteure. Also zum Beispiel Finanzen, da schreibt mir dann oder uns allen in der Welt jemand auf, der da tief drin ist, oder Verteidigung. Aber ich lese das auch alles selber. Ja,
ja, nicht schlecht. Also vielleicht eine nicht so lange Nacht dann heute. Ein Thema, das seit Tagen diskutiert wird, ist das Thema soll es eine allgemeine Impfpflicht geben. Und wir wollen das gern auch nochmal aufgreifen. Und wir haben ja gerade gehört, die Ampelkoalition wird heute ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Wahrscheinlich wird, wenn dann alles weiter so gut geht, Olaf Scholz am 6. Dezember Kanzler werden. Dann kann eben die Koalition starten, wenn der Zeitplan dann so funktioniert, wie es anvisiert ist. Also könnte man ja auch sagen, diese Impfpflicht ist eigentlich das erste große Projekt, an dem sich zeigt, ob diese Koalition handlungsfähig ist. Also wäre doch eigentlich, wenn das klappt, diese Diskussion, die Koalition nicht sofort wieder zerreißt, ein erster guter Booster, um zu demonstrieren, ja, wir kriegen das hin. Wie sehen Sie das, Herr Alexander?
Die tun sich damit erstaunlicherweise schwer. Also was jetzt erreicht wurde, also die Skeptiker in dieser Frage sind in der FDP, was erreicht wurde, ist, dass das Gesundheitsministerium jetzt für die Ampelverhandler einen Gesetzentwurf vorbereitet für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und die Einrichtungen sind Krankenhäuser und Altenpflegeheime und so weiter. Und der nächste Schritt wäre eine berufsbezogene Impfpflicht, also dann meinetwegen auch Kita-Erzieherinnen, Lehrerinnen, Polizistinnen und so weiter. Und dann wird erstmal abgewartet, wie weit man dann kommt mit der Impfquote. Wobei die allgemeine Impfpflicht, das ist nun nicht das Vergehen der Ampel, die hat Angela Merkel sehr früh vom Tisch genommen, also schon in der Anfangszeit sozusagen, als die Impfstoffe gerade im Anrollen waren. Ja.
Jetzt haben Sie diese zwei Stufen beschrieben. Diese Impfpflicht in Pflegeberufen im Krankenhaus wird ja schon eben länger diskutiert. Denken Sie, das ist dann so ein gangbarer Weg zum Beispiel für die FDP, die sich ja tatsächlich einfach Stichwort Freiheit total schwer tut, jetzt einfach klar zu sagen, ja, wir sind für eine allgemeine Impfpflicht. Also ich denke da an den FDP-Politiker Joachim Stamp zum Beispiel, der ist stellvertretender Ministerpräsident in NRW, der saß am Montag bei Plasberg und der hat sich so richtig, ja, man hat gesehen, es tut ihm weh, sich so aus der Nase ziehen zu lassen, dann zu sagen, ja, ich könnte mir unter Umständen eine Impfpflicht vorstellen.
Stamp hat heute in einem Zeitungsbeitrag sich ein Stück weiter daran rangerobbt. Und das ist natürlich wirklich schwierig für die FDP, auch weil Lindner sich im Wahlkampf, ich finde, ohne Not auch gegen eine partielle Impfpflicht festgelegt hat. Aber es gibt auch in der SPD Bedenken. Und natürlich ist es, weil es ein körperlicher Eingriff ist, das würde sicherlich vor das Bundesverfassungsgericht gehen.
Und wie ist es bei Koalitionsverhandlungen? Wir haben da jetzt, obwohl wir konkret inhaltlich wenig wussten, ganz viel berichtet, gesprochen über Kompromisse, übers Brückenbauen, auch ganz am Anfang mit diversen Selfies, auch über Gemeinsamkeiten. Ist das dann nicht wirklich die Möglichkeit zu sagen, wir springen da jetzt über unseren Schatten, wir tun uns da zusammen, vielleicht auch nochmal Verhandlungen, meinetwegen hinter verschlossenen Türen und dann präsentieren sie eine Lösung und dann haben wir aber eben auch einen Schritt raus aus der Pandemie?
Das ist so eine essentielle Frage, dass ich finde, dass man die eigentlich nicht so verdielen kann, wie Sie das gerade beschrieben haben. Weil da geht es ja wirklich um elementarste Rechte und da muss man den Schritt gut begründen können. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die FDP rauskommt und sagt, wir sind jetzt doch für eine Impfpflicht, weil wir dafür eine Steuersenkung für Zahnärzte über so und so viel Einkommen oder so bekommen. Also das kann ich mir schlecht vorstellen. Also das müsste wirklich begründet werden. Aber es ist ja begründbar durch die Lage. Also ich glaube, da bewegt sich gerade was.
Wir schauen jetzt auf ein Kulturthema, die Brit Awards. Die werden jährlich vergeben für britische Popkünstlerinnen und Künstler, aber auch an internationale Sängerinnen und Sänger. Die nächste Verleihung ist erst nächstes Jahr im Februar. Aber die Brit Awards machen gerade Schlagzeilen. Die haben nämlich angekündigt, ihre Kategorien zu verändern. Die wollen zukünftig darauf verzichten, Preise in den Kategorien weiblich oder männlich zu vergeben, sondern sie ziehen das einfach zusammen, sagen, wir schaffen das ab. Stattdessen gibt es eben einfach einen Preis für nationale und für internationale Musikschaffende. Meine Kollegin Heike Bredol im Nachbarstudio ist jetzt uns zugeschaltet und sie beschäftigt sich heute für uns im Programm mit diesem Thema. Heike, vielleicht zuerst für uns, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Wie begründen die Veranstalter des Brit Awards diese Entscheidung denn?
Der Preis solle sich ausschließlich auf die Musik und das Werk der Ausgezeichneten beziehen und nicht darauf, wie sie sich identifizieren oder wie andere sie sehen, so hieß es zur Begründung. Die Show soll damit so inklusiv und relevant wie möglich sein. Aber ich kann gleich sagen, die britische Kulturministerin zum Beispiel hat die Entscheidung traurig genannt und hat auch die Sorge geäußert, dass Frauen auf diese Art und Weise nicht fair repräsentiert werden könnten.
Robin Alexander, die britische Kulturministerin sagt traurig. Was sagen Sie?
So nah lasse ich das nicht an mich ran, aber ehrlich gesagt, neulich wurde doch noch debattiert, ob man solche Preise quotieren muss. Und ich kann mich auch erinnern, dass es im Journalismus Debatten gab, ob man Journalistenpreise quotieren muss. Und scheinbar scheinen sich in diesen Identitätsdingen die Ereignisse zu überschlagen.
Ja, Heike Bredol, wie ist das denn? Die Brit Awards sind ja nicht die ersten, die das machen. Das heißt insofern nicht so ein Überschlagen im Sinne von, wir machen was ganz Neues. Die Berlinale hat das auch schon gemacht. Dieses Jahr wurden eben nur Preise für die beste schauspielerische Leistung vergeben. Es gibt an dieser Auflösung dieser Kategorien aber eben wirklich deutliche Kritik. Es klang gerade schon an. Wer ist da denn noch dagegen?
Ja, Kritik gab es von vielen Seiten. Da hieß es, man würde mit dieser Entscheidung Frauen benachteiligen und den vierten vor dem ersten Schritt gehen. Pro Quote Film zum Beispiel hat das gesagt, eben weil noch immer 2/3 der Rollen für Männer geschrieben werden würden. Und bei der Berlinale 2021 haben dann aber tatsächlich 2 Frauen die Preise für die beste schauspielerische Leistung bekommen, Maren Eggert und Lila Kitzlinger. Aber ich habe gerade noch mal mit Barbara Rohm früher im Vorstand von Pro Quote Film telefoniert. Sie sagt, das ändert nichts an ihrer Kritik, denn die Befürchtung ist, dass man da jetzt vielleicht in den ersten Jahren besonders darauf achtet, dass Frauen nicht vergessen werden bei der Preisvergabe, aber dass diese Reform eben nur geeignet wäre, wenn sich auch sonst einiges ändern würde. Also paritätisch besetzte Filme, gleichberechtigte Förderung von Filmprojekten von Frauen und Männern und so weiter. Und sie sagt, mit den genderneutralen Preisen werden die Interessen von non-binären Menschen und Frauen gegeneinander ausgespielt und dabei würde sich für keine der benachteiligten Gruppen tatsächlich etwas verbessern.
Auf den Punkt möchte ich gerne auch nochmal mit Ihnen, Herr Alexander, ein bisschen genauer eingehen. Der Grund eben zu sagen, ja, wir trennen das eben nicht in männlich und weiblich, ist ja unter anderem eben auch, dass es nicht-binäre Menschen gibt, die sagen, ich identifiziere mich weder als männlich noch als weiblich. Und das kann ja dann schon ja auch ein Pro-Argument dafür sein, zu sagen, wir schaffen diese Kategorien ab, weil diese Kategorien einfach überholt sind. Also ein Überschlagen in diese Richtung sozusagen, um bei Ihrer Wortwahl zu bleiben. Also auch zu ermöglichen, dass eben Menschen sich da nicht ausgeschlossen fühlen.
Glauben Sie das wirklich?
Ich glaube schon, dass wenn man nicht-binäre Menschen mit einbezieht, wenn zum Beispiel auch Transmenschen solche Preise bekommen, dass das zu einer Art Sichtbarkeit führt oder dass es auch dazu führt, dass im Filmbusiness eine andere Perspektive einfach mit einbezogen wird, die vorher vielleicht immer mal hinuntergefallen ist.
Wer da wem welchen Preis verleiht, wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir das komplett egal und ich glaube ihr den allermeisten Leuten. Ich finde es schade, wenn dieser Identitätsfuror dazu führt, dass man immer in seinem eigenen Kästchen bleiben muss. Und um mal auf das Feld zu lenken, von dem ich was verstehe, es gibt einen Film mit Katharina Thalbach als Angela Merkel und es gibt einen weiteren Film mit Katharina Thalbach als Friedrich II., also der Preuße, nicht der Staufer. Und wenn Sie die nacheinander gucken, dann erfahren Sie wahnsinnig viel darüber, wie Katharina Thalbach Macht darstellt und was Macht mit Körpern macht. Und das ist viel interessanter und gut, und jetzt zu sagen, sie ist eine Frau, sie darf nicht Friedrich II. Spielen, weil der ein Mann, ich bitte sie. Also das ist doch, jetzt hätte ich fast gesagt, das ist doch kein Niveau.
Na, geht ja auch nicht unbedingt darum zu sagen, es dürfen eben nur noch Menschen mit Behinderung darstellen. Aber dass man trotzdem ein Bewusstsein dafür schafft, dass eine bestimmte Perspektive einfach auch nochmal andere Aspekte in eine Diskussion einbringen kann, das sehe ich schon. Aber vielleicht nochmal zurück zu Heike Bredol. Wir haben ja jetzt gemerkt, dass wir diskutieren das. Es ploppt immer mal auf bei Festivals, die sagen, ja, wir ändern da jetzt ganz bewusst was aus verschiedenen Gründen, die man auch verschieden bewerten kann. Aber ist das jetzt so eine Art, ja, Trend? Ist das jetzt sozusagen so, dass wirklich viele da auch ankündigen, Dinge zu ändern, Frau Bredol?
Also das Thema Vielfalt wird natürlich gerade in der Kulturbranche viel diskutiert. Die wichtigen Kulturpreise gehen es alle ein bisschen unterschiedlich an. Die Oscars wollen ab 2024 inklusiver werden. Da bekommt die Kategorie bester Film neue Regeln, sodass mindestens eine Hauptrolle oder eine wichtige Nebenrolle mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin einer ethnischen Minderheit besetzt werden muss. Und darüber hinaus Frauen, Lesben, Schwule, Transgender zu einem erkennbaren Anteil vertreten sind. Beim US-Fernsehpreis Emmy war dieses Jahr erstmals eine Transfrau in der Kategorie Schauspielerin nominiert. nämlich MG Rodriguez für ihre Rolle in der Netflix-Serie Pose, bei der übrigens der gesamte Cast aus Transfrauen besteht. Gewonnen hat dann allerdings Olivia Colman für ihre Rolle als Queen Elizabeth in The Crown. Bei den Golden Globes war es in diesem Jahr zum ersten Mal so, dass mehr Frauen als Männer nominiert waren. Das war auch natürlich was Besonderes.
Hier im Deutschlandfunk Kultur ist in dieser Stunde der Journalist Robin Alexander mein Gast. Und das erleben gerade wahrscheinlich viele, dass wegen der Pandemiesituation wieder Absagen kommen, dass sehr viele Dinge, zu denen man vielleicht eingeladen war, vielleicht doch nicht stattfinden. Also Kochabende, Geburtstage, Hochzeiten vielleicht sogar. Und auch der US-Präsident Joe Biden, der lässt gerade Absagen hageln. Nicht wegen der Pandemie. Der hat nämlich ziemlich viele Staaten sehr bewusst einfach nicht eingeladen zu seinem Gipfel für Demokratie. Dieser Gipfel, der soll Anfang Dezember online stattfinden. Und nicht auf dieser Einladungsliste stehen zum Beispiel China, Russland, Ungarn oder die Türkei. Robin Alexander, also eine klare Ansage, wer für Biden auf der guten Seite der Demokratie steht, sage ich mal, und wer nicht?
Biden hat hier einen bewussten Bruch mit der Praxis seines Vorgängers, der ja sich besonders gut mit Autokraten verstand. Und man hatte immer den Eindruck, Trump ist neidisch auf die Macht von Autokraten. Und Biden möchte wieder so eine Art wertegeleitete Außenpolitik machen. Und das zielt letztlich auf China. Also die Amerikaner haben die Idee, es kommt ein großer Systemwettstreit. Und das kommt auch daher, dass die sehen, dass die Chinesen halt tatsächlich geopolitisch Länder auch an ihre Seite zwingen und die wollen dagegen arbeiten. Das Interessante für Deutschland ist, wo wir wieder zurückkommen auf den Beginn der Sendung, wenn man hört schon, dass im Koalitionsvertrag der Ampel eine deutlich China-kritischerer Ton angeschlagen wird, als ihn Angela Merkel in den letzten Jahren angeschlagen hat. Weil Angela Merkel war ja eine Kritikerin von Trump, ist aber auf diesen beiden Approach gar nicht eingegangen, sondern hat da versucht, zwischen China und Amerika zu lavieren.
Gleichzeitig sorgen da ja verschiedene Dinge auch möglicherweise für Zündstoff. Also zum Beispiel das EU-Mitglied Ungarn ist nicht eingeladen, aus sicherlich bekannten Gründen, aber die Türkei zum Beispiel auch nicht als NATO-Partner. Ist das nicht ein Risiko, da dann jenseits von diesen einzelnen Staaten einfach auch so Kettenreaktionen auszulösen, die international dann auch für pikierte Blicke sorgen?
Gerade der Fall Türkei ist interessant, weil die USA in den letzten Jahrzehnten großen Druck auf die EU ausgeübt haben, die Türkei in die EU zu holen. Und das Argument der Kritiker oder der Europäer, die das nicht wollten, war immer, dass die EU noch nicht so ein Rechtsstaat ist, dass die Türkei, Entschuldigung, noch nicht so ein Rechtsstaat ist, wie man sein muss, um in die EU zu kommen. Und das jetzt wird das sozusagen mit verteilten Rollen aufgeführt. Jetzt sind plötzlich die Amerikaner, die genau hingucken.
Ja, so eine Konferenz ist ja außenpolitisch doch ein Symbol. Also Sie haben gerade von dieser wertegeleiteten Außenpolitik gesprochen, also die Demokratie, die da auch ja schon im Namen sehr, sehr hoch gehängt wird, was ja auch gut ist. Also so diesen Pfeiler, diese Demokratie, die USA jetzt als Wert nochmal ganz deutlich macht, ist ja auch noch so eine Abgrenzung von dieser Ära Trump, haben Sie ja auch gerade schon angedeutet. Ich muss sagen, mir gibt das auch Hoffnung. Also es ist nicht nur so eine Schlagzeile, werden ganz viele ausgeladen, sondern wirklich auch ein sehr klares Zeichen.
Ich finde das auch und das wird tatsächlich ja die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich bestimmen. Es wird einen Systemwettstreit geben zwischen China, also sozusagen ein Staatskapitalismus, der digital total übergriffig ist. Das amerikanische Modell, wo große Digitalkonzerne ganz stark sind. Und das Interessante wäre jetzt, was machen eigentlich die Europäer? Weil früher, so im Kalten Krieg, da waren die Europäer ja so der kleine Bruder der Amerikaner. Dieser neue Systemkonflikt wird aber vor allen Dingen im Pazifik spielen. Also da brauchen die uns gar nicht. Neulich haben die Amerikaner ja so eine pazifische Allianz geschlossen. Und Großbritannien war dabei, aber kein EU-Land. Und da wird es interessant, ob die Europäer da was Eigenes entwickeln können.
Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt, war hier in dieser Stunde mein Gast. Und ich muss sagen, war es schon rum. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch, Herr Alexander.
Gerne, war mir eine große Freude.
Wo werden Sie denn? Wir haben ja beide festgestellt, dass wir jetzt schon kribbelig sind auf die Ergebnisse, was im Koalitionsvertrag steht. Wo werden Sie denn die Pressekonferenz um 15 Uhr verfolgen? Im Stream?
In einem Zug, weil ich heute Abend noch einen Termin in Hamburg habe. Und ich hoffe, dass das WLAN in der Deutschen Bahn mich nicht im Stich lässt.
oder vorher noch mal ganz schnell ausdrucken oder so. Aber vielleicht steigen Sie so spät ein, dass es nicht mehr reicht. Dann wünsche ich gute Lektüre und gute Fahrt nach Hamburg und bis bald.
Gerne.